Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Ja, mein Name ist Manuel und heute habe ich den Stefan Krassmann wieder mit dabei. Hallo Stefan.
Hallo Manuel.
Ja, und wir beide, wir haben ja eine schöne Woche gehabt hier in Singapur. Ich bin glücklicherweise, da freue ich mich wirklich sehr darüber, ich habe die Chance bekommen und bin jetzt für 6 Monate in Singapur. Hoffe auch hier einige spannende Interviewpartner noch mitzubringen. Und ja, mein Start in diese Zeit in Singapur war eben das Singapur Fintech Festival und auch das Elevandi Insights Forum davor. Und worüber ich mich noch mehr gefreut habe, ist, dass ich mit dem Stefan mal sehr viel Zeit verbringen konnte. Stefan, wir waren da zusammen eine Woche und haben uns gemeinsam angesehen, was da so passiert. Wir saßen gemeinsam auf dem Panel und haben ein bisschen auch die Abendveranstaltung genießen können. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Vielleicht erzählst du nochmal für unsere Hörer, was das Insights Forum ist, was das Singapur Fintech Festival ist und warum du überhaupt da warst.
Ja, gerne. Also Organisatoren dieser ganzen Veranstaltungsreihe ist ja ehemals Elevandi, die sich jetzt gerade umfirmiert haben in den Namen GFTN, den wir, glaube ich, beide nicht so sexy finden wie vorher Elevandi. Und diese Organisation ist, soweit ich weiß, eine Tochterorganisation der MAS, der Monetary Authority of Singapore, die auch das Singapore Fintech Festival maßgeblich treibt. Und nicht nur das, sondern auch das Point Zero Forum in Zürich, worüber wir eigentlich auf diese Veranstaltung auch mal gestoßen sind, weil unser Hauptsitz sitzt ja in Schlieren bei Zürich, in der Schweizer Company.
Wenn du wir sagst, meinst du Zülke, ne?
Zülke, genau. Meine Company, für die ich arbeite, und hatten da auch schon die ganze Innovation Tour bei uns in unserer Homebase zu Gast, weil wir dann ein großes Büro haben. Und ja, insofern sind wir, glaube ich, jetzt das dritte Mal am Singapur Festival gewesen. Wir waren zweimal bei Point Zero und ja, haben uns da einigermaßen als Knowledge Partner etabliert. Da gibt es 4 Stück in diesem Insights Forum und in der Rolle durften wir einen Workshop zum Thema GenAI leiten, sind 2 Kollegen von mir gemacht, zusammen mit Amazon, EFG und Nomura. Und ich durfte dann unseren gemeinsamen Roundtable zum Thema Tokenized Forms of Money moderieren mit 11 Speakern, Bank of England, HSBC, dir, lieber Manuel. Dann hatten wir Mitsuho dabei, United Overseas Bank, Visa, Circle, Fireblocks, GCQ und Evrient. Wen habe ich vergessen? Ich glaube, das waren die meisten.
OKX war, glaube ich, noch dabei. Nee, das war beim anderen.
OKX, genau. Nee, war auch noch mit dabei, genau. Ja, also 11 Speaker über 90 Minuten zu diesen spannenden Themen. Sehr anspruchsvoll, wie ich so sozusagen pflege, Champions League. Also wir hatten nicht irgendwen, so für HSBC zum Beispiel den Chief Digital Officer aus Hongkong, Bojan Obradovic, sehr fitter Mann von der Bank of England, Sascha Mills, die das Executive Director Financial Market Infrastructure, also es war schon spannende Gäste, die wir da am Tisch hatten.
Und ich finde, das zeichnet auch diese Veranstaltung des Insights Forum, aber dann natürlich auch das Singapur Fintech Festival aus. Das muss ich auch wirklich sagen, mein Eindruck war extrem A, professionell organisiert, aber B, auch extrem Seniore und relevante Personen dort. Also A, auf den jeweiligen Panels oder Roundtables, wie sie genannt wurden, die ja dann auch nach Chatham House Rule wirklich sehr offen waren. Also man konnte da wirklich offen darüber diskutieren, wo die Industrie steht, wo das Thema digitales Geld steht. Ich saß dann noch auf einem zweiten Panel, was von Temasek organisiert wurde, von dem Staatsfonds hier in Singapur zu Digital Assets. Und auch hier, das war extrem senior besetzt. Und man hat wirklich auch sehr, sehr viele bekannte Gesichter gesehen, die man vielleicht sonst irgendwie aus LinkedIn kennt oder in anderen Podcasts hört. Also wirklich extrem gut besucht, Senior besucht. Und ja, dann denke ich, das Fintech-Festival, nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Mit knapp 65.000 Besuchern. Bei dem Elevandi Insights Forum waren es ja nur, ich glaube, knapp 3.000. Also auch noch groß genug, ja, aber Singapur Fintech Festival.
Sie hatten, glaube ich, 10.000 Anmeldungen für dieses Jahr. Also sie haben nur 3.000 zugelassen. Das zeigt schon mal, wie exklusiv diese Veranstaltung ist. Und der Trost war dann meldet euch halt jetzt für nächstes Jahr an. Also schon eine Wahnsinnsveranstaltung, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und also wirklich sehr viele Geschäftsbanken, aber auch viele Fintechs, aber dann eben auch die Zentralbanken waren sehr senior vertreten. Also allen voran natürlich die Monetary Authority of Singapore, die ja auch als Veranstalter hier fungierte, wie du es eingangs schon gesagt hast. Ich habe zum Beispiel auch einige Bundesbanker getroffen, die EZB war vertreten, habe ich auch viel mich unterhalten können mit den EZB-Vertretern und man hat wirklich gemerkt, finde ich, hier taktet der ganze Bereich irgendwie nochmal anders. Also es ist sehr viel weiter als in Europa. Die großen Banken sind alle involviert. Es wurde auch einiges announced und auch die Zentralbanken, die hier vertreten waren, die sind doch ja sehr offen, was die Entwicklung dieses neuen Bereiches der Blockchain-basierten Kapitalmärkte und Blockchain-basierte Payments-Märkte letzten Endes betrifft. Und ja, ich fand es auf jeden Fall auch gut, die Bundesbanken, die EZB zu sehen. Und ich glaube auch, ich hatte mit Holger Neuhaus da mal gesprochen von der EZB. Ich hatte auch das Gefühl, dass da nochmal viel Input auch letzten Endes in das Team gegeben wurde. Es waren auch Corporates vertreten. Also ich habe einige Vertreter auch von großen Unternehmen getroffen, die ich kannte. Also alles in allem wirklich eine sehr interessante Veranstaltung. Und ich persönlich kann es auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ne?
Ja. Die Sponsoring-Packages sind nicht ganz so günstig, kann ich sagen. Ich kenne keine genauen Zahlen, aber es tut schon weh, auch da aufzutreten. Für uns ist es halt spannend, weil es so global ist, weil wir auch anstreben, da global sichtbarer zu werden. Insofern macht das dann Sinn, auf dieser Bühne zu tanzen. Aber es ist natürlich auch anspruchsvoll, erfordert viel, viel Vorbereitung, dass man da das Beste draus macht.
Ja, und vielleicht steigen wir mal ein, Stefan, in das erste Panel beziehungsweise den Roundtable, den du ja auch unter der Fahne Zülke letzten Endes moderiert hast, zu digitalem Geld. Das war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, senior besetzt aus Banken, aber auch Fintechs waren dabei, Circle war dabei, eine Kryptobörse war dabei. Das heißt, ganz unterschiedliche Sichtweisen. Was ist denn da so für dich das Takeaway gewesen? Was hast du da auch raus mitgenommen aus dem Roundtable?
Ja, für mich war die Vorbereitung schon mal sehr wertvoll, weil ich mit allen Speakern eine halbe Stunde intensiv mich vorbereitet habe, rauszubekommen, was bewegt die, worüber wollen wir reden, worüber wollen wir nicht reden, was ist die passende Flughöhe. Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis dann dieser 90 Minuten gewesen. Wir hatten uns ja auch vorgenommen, wir wollen auch einigermaßen unterhaltsam sein, weil das schaffen nicht alle Roundtables, die 90 Minuten gehen, dass die Zuhörer auch was geboten bekommen. Das heißt, wir wollten es lebhaft gestalten. Und was, glaube ich, gut war unser Fahrplan, ja, dass wir starten wollten mit den Driving Factors, also welche Art von digitalem tokenisiertem Geld schaut ihr euch an, liebe Speaker, und warum? Was sind die Driving Factors für eure Unternehmen? Dann wollten wir eine Ebene tiefer steigen und fragen, okay, was ist der Impact? Auf einer technischen Ebene, auf einer operativen Ebene, Prozessebene, Business-Ebene. Also was erwartet ihr euch davon? Großes Kopfzerbrechen oder große Chancen? Und wo sind vielleicht sogar Synergieeffekte, wenn man nicht nur eine dieser Währungsformen anguckt, sondern vielleicht auch mehrere parallel betrachtet? Gibt es technische Synergien, gibt es prozessuale Synergien etc.? Bevor wir wieder aufgetaucht sind und dann versucht haben, den Blick breiter zu fahren, oder was ist der Impact auf den Markt? Was bedeutet es für die Bürger, die mit diesem Geld umgehen wollen oder müssen? Es hat sich sehr schnell für mich herauskristallisiert, dass wir sehr schnell in Use Cases eingestiegen sind und sich herauskristallisiert hat, dass diese verschiedenen Formen von Geld für verschiedene Zwecke typischerweise genutzt werden. Und dann haben wir natürlich auch dankbarerweise eine Grafik genutzt, die ursprünglich aus eurem Haus stammt, von der Deutschen Bank, wo man sieht, okay, es gibt diese vier Formen von Geld eigentlich auch in der klassischen Welt bisher. Und eigentlich alle Formen von Geld, die wir bisher kennen, die werden jetzt digitalisiert, tokenisiert, neu aufgelegt. Das heißt, die haben natürlich ihr Berechtigungsdasein. Das ist auf jeden Fall gegeben. Und das war dann auch das Ergebnis der Diskussion und zeigt auch, wer sich für was interessiert. Ja, dass auch die Zentralbankwährung, also zum Beispiel so eine Retail-CBDC, dass die durchaus neben Stablecoins existieren kann und die gewisse verschiedene Aspekte eigentlich bedienen. Also eins meiner großen Takeaways war durchaus, dass auch wenn eine Zentralbank ein Retail-CBDC auflegt, dass das nicht das Aus für Stablecoins bedeutet, sondern die einfach ergänzt und man das so betrachten muss. Und für viele Banken heißt es halt auch, sie werden beides irgendwie an sich ranlassen müssen, Und sollten vielleicht die Teams, die sich darum kümmern, auch miteinander reden lassen und nicht in Silos denken. Ja, das war so der Punkt. Und ich hatte da einen Hintergedanken bei diesem ganzen Panel. Wenn man auf solchen Veranstaltungen ist, reden sonst meistens die Innovatoren, die so den Markt vor sich hertreiben. Also die den Stablecoin issuen oder die Zentralbanken, die den Retail-CBDC bringen und dann ihre Erwartungen formulieren. Und es sind selten die Empfänger, ja? Die Empfänger, die dann mit der Innovation irgendwie umgehen müssen. Entweder weil sie rechtlich verpflichtet werden oder weil die Kunden mit Stablecoins ankommen. Und diesen Perspektivwechsel haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Was heißt es denn, mich darauf vorzubereiten? Also egal, wie groß oder klein ein Finanzplayer ist, diese Themen werden sie einholen. Und das ist natürlich für uns als Dienstleister auch ganz spannend, vielleicht an ihrer Seite zu stehen und Unterstützung zu leisten auf die eine oder andere Art und Weise. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt, in der Diskussion rauszuschälen.
Ich würde auch nochmal aus meiner Sicht ergänzen, wie du es gerade gesagt hast, wir haben uns ja auf unterschiedlichen Ebenen dem ganzen Thema gewidmet. Einmal Use Cases war natürlich ein großes Thema, also wie unterscheiden sich die unterschiedlichen Geldarten, aber dann, was ich auch echt spannend fand, da ist ja wirklich eine ganz gute Diskussion auch entstanden, wie integriert man die denn ins Backend der Bank, ja? Kann man da Synergien heben zwischen den unterschiedlichen Geldformen? Zum Beispiel kann man die Technologie für eine Wholesale-CBDC, wenn das als Token ausgegeben wird, kann man da zum Beispiel die Custody-Lösung nutzen, die manche Banken ja jetzt bauen für Kryptowährungen. Ja? Bestimmt gibt es da viele Synergien zum Beispiel für Stablecoins, die natürlich auch auf Public-Permissionless-Blockchain-Infrastrukturen ausgegeben werden. Aber ein Retail-CBDC, der ja auch eine neue Geldart ist, der ist möglicherweise auf einem ganz anderen Tech-Stack, ja? Weil er gar nicht auf einer Blockchain läuft. Ja? Und das fand ich also wirklich total interessant. Das war für mich so ein Takeaway und dann natürlich die ganz unterschiedlichen Sichtweisen auch der jeweiligen Player. Ne? Also wenn du eine Kryptobörse oder ein Circle als Stablecoin-Emittent interviewst oder den zu Wort kommen lässt, hat der natürlich eine ganz andere Sichtweise als eine Zentralbank, die irgendwie an Retail-CBDC oder der Innovation ihres RTGS-Systems arbeitet, um irgendwie ja, mehr Programmierbarkeit zu erlauben im Kapitalmarkt. Ja, also von Retail-Use-Cases bis Wholesale haben wir eigentlich alles mal durchgenommen und halt die unterschiedlichen Sichtweisen versucht zu kombinieren. Also wahnsinnig spannend fand ich das. Ja.
Absolut, dass zum Beispiel ein Stablecoin-Issuer überall Bankkonten aufmacht, um nah an seinen Kunden zu sein und sehr, sehr schnell diesen Swap zwischen Fiat und Stablecoin hinzubekommen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Takeaway aus der Veranstaltung ist. Also selbst Stablecoin-Issuer sind dann spannende Kunden für Banken. Hätte man wahrscheinlich so naiv nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber war wirklich eine sehr aufschlussreiche Diskussion, ist uns ganz gut gelungen.
Ein Takeaway, was ich noch habe, ist, dass es wenig um den Retail-CBDC ging. Ja, also generell so auf dem ganzen Singapore Fintech Festival und auch durch die Gespräche, die man geführt hat, ein Big Theme und wirklich ein sehr, sehr heißes Thema, und wir haben das ja hier in dem Podcast auch schon relativ häufig behandelt, ist das Thema tokenisierte Einlagen, tokenized deposits, inwieweit wirklich Banken auf unterschiedlichste Art und Weisen Blockchain nutzen können, um Einlagen zu übertragen, ja. Und da geht es natürlich einmal um bankzentrische, private Blockchain-Infrastrukturen, dann aber auch verteilte Ledger, ja, sowas wie Partior oder aber auch jetzt natürlich neu das Projekt Agora, was auch immer wieder zur Sprache kam. Und dann natürlich eben, nehmen wir jetzt mal das Projekt Agora von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Kombination mit eben dem Settlement Asset, entweder eine Wholesale-CBDC oder eben aber auch, das Beispiel hatte ich, glaube ich, auch gegeben, dass man eben diese Triggerlösung der Bundesbank da auch nutzen könnte, um Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Banken zu settlen. Und das war für mich eigentlich so die heißesten Themen im Geldbereich, aber halt relativ wenig Retail-CBDC und digitaler Euro. Die Bundesbank und die EZB, die waren, wie gesagt, auch vertreten und die hatten dann auch einzelne Sessions. Teilweise haben sie auf den Panels teilgenommen, aber bei dem Singapore Fintech Festival eben auch teilweise einzelne Sessions. Und da kam das natürlich zur Sprache und da hat sie auch sicherlich gut, oder haben beide Institutionen sicherlich gut dargestellt, wo die Reise gerade hingeht mit dem digitalen Euro. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Retail-CBDCs und ja, in dem Fall jetzt hier ganz konkret der digitale Euro auf den Tagen und in den Diskussionen eine große Rolle gespielt haben.
stimme ich zu. Ne? Wir hatten das auf unserem Panel, die Singapur-lokale Sicht von UOB, Purpose-Bound Money auf Basis von Retail-CBDC. Ich glaube, das ist was, was durchaus auch ganz, ganz, ganz spannend sein kann, wenn der Staat halt die Ausgabe von Gutscheinen oder statt dieser E-Geld-Diskussion, die wir hier in Deutschland ja teilweise auch haben, dass man sagen kann, was weiß ich, zum Beispiel für Asylanten wird die Ausgabe von Geld beschränkt auf gewisse Verwendungszwecke. Ja, da muss man nicht immer gleich was Schlechtes dabei denken, glaube ich, bei diesem Purpose-Bound Money. Es kann durchaus Sinn ergeben und da macht natürlich eine staatlich eng kontrollierte Währung durchaus Sinn, aus meiner Sicht. Kann man definitiv auch dafür gut nutzen, aber ansonsten stimme ich dir schon auch zu. Stablecoins wurden schon auch stark rumgereicht, glaube ich. Da war ein Thema, wo allen klar ist, das geht nicht mehr weg. Da hat man gemerkt, dass in Developing Countries natürlich diese Stablecoins eine sehr wichtige Rolle spielen, wohingegen in entwickelten Ländern, wo die Finanzinfrastruktur entsprechend da ist, da größere Fragezeichen natürlich vorhanden sind. Ist die vorhandene Infrastruktur nicht auch gut genug? Diese Diskussion sieht man natürlich immer wieder. Ja. Also das waren so die Geldthemen aus meiner Sicht. Spannend war auch Kapitalmarkt, oder? Was da so passiert ist, da war meiner Meinung nach das Singapore Fintech Festival so ein bisschen geprägt von der UBS-Ankündigung vom Freitag vorher, dass ein neuer tokenisierter Geldmarktfonds in Stadt gebracht wird auf Public Permissionless Ethereum. Der Fonds hört auf den Namen Umint. Und da gab es auch verschiedene Vorträge von der UBS, wieso, weshalb, warum wird auf ihrer hauseigenen Tokenisierungsplattform UBS Tokenize entsprechend released, die sehr flexibel ist. Die kann sowohl auf Private als auch auf Public EVM-kompatiblen Blockchains solche Fonds emittieren. Und das hat für ziemlich Furore gesorgt, auch in Kombination mit anderen Teilnehmern, das Project Guardian, da ist ja eine SBI immer aktiv, eine DBS ist da immer aktiv und weitere Partner. Und auch da kommt da wieder die Diskussion, so was ist eigentlich dann der Money Lag bei dem ganzen Thema? Ja, da sind wir dann oft dann doch bei regulierten Stablecoins, die man sich dann wünscht, wenn man da auf einem Public Ethereum den Geldmarktfonds launcht, hat man also Stablecoin als ein wichtiges Puzzlestück auf diesen Public Chains. Jetzt kommen mit den Geldmarktfonds das zweite Stück und damit hat man schon eine ganz gute Foundation, um sich dann auch weitere Instrumente vorstellen zu können, die dann auch in dieser Welt das Tageslicht erblicken. Bin sehr gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, und der Bereich, den du gerade ansprichst, das ist mir auch aufgefallen, der Kampf, wir haben das auch immer mal wieder hier thematisiert im Blockchain, auch mit konträren Sichtweisen, der Kampf zwischen Private und Public Blockchains, der wurde da, ich will nicht sagen hart gekämpft oder ausgefochten, aber der wurde doch auch sichtlich, ne? Also ganz unterschiedliche Sichtweisen, natürlich auch von den unterschiedlichen Playern. Ein Stablecoin-Player wie Circle, da kam durchaus auch zum Beispiel bei dem tollen Streitgespräch oder der Runde zwischen Dante Desparta von Circle, René von der Standard Chartered und von Umar Farouk von JP Morgan, die haben das jetzt, glaube ich, schon bei jedem Elevandi-Event gemacht, ne, dass die sich da offen auf der Bühne, doch recht provokant mal angehen und mit ganz unterschiedlichen Statements aus ihren unterschiedlichen Sichtweisen natürlich auch unterhalten und diskutieren. Und da kam das Thema Public versus Private enorm durch, aber auch in vielen anderen Gesprächen und in vielen anderen Roundtables, wo sich, glaube ich, der Großteil der Finanzinstitute, hatte ich zumindest das Gefühl, einig waren, war, dass aktuell man an Private Chains nicht vorbeikommt und dass sehr, sehr wenig wirklich skaliert auf Public Chains ausgegeben werden kann, bis natürlich auf ein paar Ausnahmen. Ja, du hast gerade gesagt, zum Beispiel dieser UBS-Geldmarktfonds, Standard Chartered, gerade der René Michau, der ist da auch ein ziemlich starker Verfechter von Public Blockchains. Aber ansonsten die ganzen Themen, die da besprochen wurden, auch in den Roundtables, du hast Project Guardian erwähnt, dann das Global Layer One, die Global Layer One Initiative. Da wurde ja auch announced, dass da jetzt also sich so eine Ausgründung wohl im Prozess findet und sich da die Banken zusammengetan haben und da jetzt auch entsprechende Use Cases bauen wollen. Project Guardian geht weiter, das ist alles auf Private-Permissioned Infrastrukturen. Aber natürlich dann auch ein Stablecoin-Provider wie Circle hat da natürlich ganz andere Sichtweisen oder eine Kryptobörse. Ja? Und das ist auch immer wieder aufgekommen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an ein sehr gutes Gespräch mit dem Fabian Scher. Und hallo Fabian, falls du uns hörst, war auf jeden Fall schön, dich da zu treffen und sich zu unterhalten. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch auch mit einem Unternehmensvertreter zu Public versus Private Permissionless, also Private Permission versus Public Permissionless Infrastrukturen. Also wirklich ganz spannende Gespräche, wo sie auch nochmal gezeigt hat, da prallen teilweise echt Welten aufeinander. Aber dennoch geht es auch gerade in dem Bereich Private Permissioned doch enorm voran. Viele neue Innovationen und auch die Zentralbanken sind da aktiv. Auch ein interessantes Feld, vielleicht noch als letzter Punkt, der mir gerade in den Kopf gekommen ist. Wir nehmen das Ganze ja recht spontan hier auf und wollen uns lebendig unterhalten, ist das Thema Programmable Compliance. Das kommt jetzt eben auch auf. Ja? Also das ganze Thema AFC-Checks wie Sanktionsscreening, aber auch Fraud-Checks, dass hier also auch Lösungen gebaut werden auf Blockchain-Infrastrukturen, die es zum Beispiel ermöglichen, auch so Pre-Screening zu machen. Ja, da haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast schon mal drüber gesprochen. Bei gerade Cross-Border-Zahlungsverkehr wird ja in einem sequentiellen Ansatz über mehrere Banken hinweg gesettelt und die machen alle immer dieselben Sanktionschecks. Ja? Kann man das nicht schlauer lösen? Da wurde zum Beispiel das Projekt Mandala beschrieben von dem BIS Innovation Hub. Ganz spannende, unterschiedliche Einblicke, aber ja, viel auf Private Permission Blockchains und Plattformen, aber dann eben manche Player auch ganz stark weiterhin überzeugt, dass das Einzige, was Sinn macht, eben permissionless ist. Ne?
Also ich glaube, für mich der Unterschied war, oder ich stimme erstmal zu, dass jeder DLT sagt und die einen mein Distributed Ledger und die anderen Decentralized Ledger, glaube ich, auf. Und dann reden die stundenlang aneinander vorbei. Also wenn du stehst, also den 30, darf ich euch helfen? Ihr meint gerade zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist schon lustig. Was mir schon aufgefallen ist, ist, dass ich dir beistimme, wenn du so ein Konglomerat an Firmen hast, die sich einig sind, oder wenn es einfach um die Bankinfrastruktur selbst geht, wo du einfach diesen Confidentiality- und Privacy-Problemen aus dem Weg gehen willst, da machst du halt dicht und baust da auf deinen privaten Infrastrukturen auf. Ich glaube, überall, wo wir dann Cross-Border und global denken, da sehe ich die Welt noch ein bisschen anders. Da muss halt Infrastruktur wie Global Layer One oder sowas gebaut werden. Und da würde ich mal behaupten, sind wir noch einige Jahre davon entfernt. Da kann man sehr, sehr trefflich auf solchen Veranstaltungen drüber reden. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir wissen alle, wie lang die großen Blockchains gebraucht haben, da zu sein, wo die jetzt sind und was für ein Talentpool da auch hinten dran steckt. Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass eine konzertierte Aktion da so wahnsinnig viel schneller geht, sowas aus dem Boden zu stampfen. Also da bin ich sehr gespannt, wie schnell sowas Realität wird. Auf dem Papier sieht es immer super aus. Ob dann wirklich alle mitspielen, ist eine andere Sache. Und weil wir gerade da sind, wir zwei waren ja live dabei bei so einem Announcement, das müssen wir unbedingt noch bringen, wo wir beide mit, glaube ich, wenig Erwartungen drin gesessen haben. Und dann war das eine sehr, sehr spannende Show. Und zwar hat Kaleido, das ist so eine Enterprise-Blockchain-Agentur, die es einem leicht macht, Blockchains anzuprogrammieren, die hat ihr Projekt Paladin vorgeführt in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Und das ist eine Privacy-Lösung für Public Permission des Blockchains, sodass ich da zum Beispiel so einen, wie auch private, es geht für beides. Und zwar auch orthogonal zu den Plänen, die vielleicht Ethereum auf seiner Roadmap stehen. Das fand ich sehr spannend, weil eigentlich versucht ja gerade jeder zu skalieren, Transaktionskosten runterzukriegen und so weiter und so fort. Wenn dann einer mit Privacy und Confidentiality um die Ecke kommt, dann ist es dann normalerweise ein riesen Bremsklotz jeder Skalierungsbemühung. Das heißt, alles wird langsamer, teurer und so weiter und so fort, weil halt viel Kryptografie in den Weg kommt und viel verschlüsselt werden muss und so weiter und so fort. Und die machen das auf eine sehr spannende Art und Weise, eher auf der Client-Seite, also nah an der Wallet, ergänzen die Wallet um zusätzliche Features. Das heißt, die Tokens liegen dann wirklich auch eher lokal und nicht zentral. Man muss da nochmal tiefer einsteigen, aber faszinierend, wie man auf die Idee kommt. Und die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben quasi alle, alle Hyperledger-Projekte der letzten 10 Jahre analysiert, sind tief in dieser Linux-Hyperledger-Szene drin. Das Ganze ist auch wieder Open Source und haben quasi best of all worlds aus Projekt Firefly und anderen Hyperledger-Projekten rausgeschält und haben da, glaube ich, nah an den Experimenten in Brasilien, also wirklich, wirklich nah an der Praxis, so was brauchst du ein Issue von Digital Assets an Privacy eigentlich und wie mache ich das auch dauerhaft, dass das auch durch die Historie meine Account-Transaktionen nicht auch in 5 Jahren vielleicht aufgedeckt werde und dann alles nachvollzogen werden kann, was ich jemals gehandelt habe, was ja heute bei Public Permissionless Chains der Fall ist. Also das Problem muss man wirklich tief an der Wurzel lösen und das klang so, als könnten die einen Weg gefunden haben. Ich bin noch vorsichtig in der Bewertung, aber sie haben mich gecatcht. Also auf jeden Fall schauen wir da schon, bei uns im Haus habe ich die Kollegen schon alarmiert. Wir schauen nochmal tiefer rein, ob wir das praktisch in Projekten einsetzen können und wollen. Auf jeden Fall eine neue Option. Und dann wird die Diskussion nochmal neu, Public versus Private, nochmal ein bisschen neu gemischt, wenn ich es schaffen kann, da Vertraulichkeit reinzukriegen. Weil das ist ja eine ganz klare Achillesferse der Public Permissionless-Lösung, vor allem im B2B-Umfeld.
Ja, das stimmt. Und da ich stimme dir total zu. Das war wirklich ein großes Announcement. Auch interessant, wer da das gepitcht hat. Ne? Also es waren wirklich sehr, sehr große Banken, die da auch anscheinend involviert waren, beziehungsweise mit Kaleido zusammengearbeitet haben. Da merkt man doch wirklich, dass auch einige große Banken, wenn nicht sogar die meisten großen Banken, die halt in diesem Bereich aktiv sind, doch auch wirklich Geld ausgeben für Product Development, sich Gedanken machen, wie bringt man diese ganze Technologie wirklich weiter und nicht nur einfach mal was ausprobieren auf irgendwie einer privaten Permissioned-Infrastruktur, sondern also da wird schon wirklich Geld ausgegeben, da wird innoviert, kann man sagen, und dann also auch gemeinsam an den Problemen gearbeitet, die es noch zu lösen gilt, wie du gerade auch gesagt hast, vor allem eben die Privatsphäre auf Public Permissionless Infrastrukturen, aber dann natürlich auch auf geteilten Private Ledgern, weil es gibt ja gar nicht so viele verteilte und geteilte oder Shared Infrastructures auf privaten Blockchains, ja. Aber halt eben auch unter anderem deswegen, weil man auch hier die Privatsphäre ja nicht gelöst bekommen hat. Es gab da das Tessera Privacy Layer, das ist so ein Peer-to-Peer-Messaging-Layer gewesen, was man auf so eine Hyperledger Besu-Infrastruktur, also ein privates Ethereum-Netzwerk, draufpacken konnte. Das soll jetzt wohl eingestellt werden. Das war für mich auch neu, der Support für Tessera. Und das war so ziemlich das Einzige, was in Produktion bisher war, auf den wenigen privaten, verteilten Infrastrukturen. Und jetzt kommt da also hier ein ganz neuer Ansatz, der also, wie gesagt, ja, anscheinend auch gedeckt durch die großen anderen Banken entwickelt wurde. Also gebe ich dir absolut recht. Spannende Entwicklung auch hier. Ja, in dem ganzen Bereich Digital Assets wurde natürlich auch viel diskutiert. Also es sind Wertpapierplattformen announced worden, die weiter genutzt werden von unterschiedlichen Banken. Es wurde darüber auch gesprochen, was die Vorteile von Bond-Tokenisierung sein könnte. Intraday-Use-Cases wurden besprochen sich ausgetauscht, wo die Industrie steht und wie man der Industrie helfen kann, eben auch aufs nächste Entwicklungsniveau zu springen. Da waren sich eigentlich alle sicher, dass also regulierte Finanzmarktplätze und Sekundärhandelsplätze fehlen. Wir haben ja auch viel Zeit verbracht mit den Jungs von 21X. Müssen wir auch mal hier in den Podcast einladen, wenn dann irgendwann mal die Lizenz dann auch wirklich kommt, die ja in einem DLT-Pilot-Regime TSS arbeiten. Da waren sich, glaube ich, ziemlich viele Marktteilnehmer auch einig, dass das absolut fehlt. Also ein regulierter Handelsplatz und Marktplatz. Und da könnte möglicherweise wirklich, wenn das mal aus den Kinderschuhen kommt, dieses DLT-Pilot-Regime, hier auch Europa eine größere Rolle spielen. Denn ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Hauptmusik aktuell hier in Asien in dem ganzen Bereich spielt. Also in Hongkong, in Singapur, Amerika hat man eigentlich nichts mitbekommen, fand ich, in so den Gesprächen. Außer jetzt halt natürlich die großen amerikanischen Player wie ein Circle auf Public Permissionless Infrastrukturen. Aber die amerikanischen Banken, wenn sie aktiv sind, sind dann auch eher hier in Asien aktiv. Aber ja, durch das DLT-Pilotregime, wenn da wirklich mal ein paar Lizenzen vergeben werden, könnte doch hier auch Europa echt helfen, wieder eine größere Rolle zu spielen, denke ich.
Auf jeden Fall. Also das fand ich interessant, den Perspektivwechsel, wie die Asiaten auf Europa gucken. Wir haben uns so viel auch mit SBI Digital Markets unterhalten und die sagen halt, ja, Asien ist halt ein Flickenteppich. Also Regulation in Thailand ist anders als in Malaysia, anders als in Singapur, anders als in Hongkong. Und da guckt man mit Neid auf das EU-DLT-Pilot-Regime. Und wer da lizenziert ist, der ist klar im Vorteil. Da werden schon den Eindruck, da werden verschiedene Vereinbarungen getroffen, zusammenzuarbeiten, um da global aktiv werden zu können. Und das ist natürlich eine super Nachricht für Europa. Also an vielen Ecken, wo wir manchmal denken, wir sind ganz vorne, hast du ganz anderen Eindruck, wenn du nach Asien kommst. An der Stelle war es für mich genau umgedreht, wo ich gedacht habe, wow, da haben wir wirklich mal was geschafft, wo eigentlich die ganze Welt ein bisschen neidisch auf uns ist. Oft reden wir ja nur über Mika. Mika war aber auch ein positives Thema. Er hat mir auch gesagt, okay, das ist auch ein de facto Standard, der da jetzt gesetzt wird. Das reguliert Stablecoins typischerweise non-yield-bearing sind. Singleness of Money als großer Begriff, den wir auch im Roundtable immer wieder gehört haben. Also ich glaube, wir haben diese regulierten Stablecoins, unter anderem dank Mika. Man kann, glaube ich, erwarten, dass da andere regulatorische Frameworks sich an Mika ganz stark orientieren werden. Wir haben diese Money Market Funds, die da jetzt kommen. Find's sehr, sehr spannend, wie sich da die verschiedenen Dinge entwickeln und wie wir die jetzt zunehmend einordnen können. Ich glaube, vieles hat seine Berechtigung. Ich fand vielleicht zum Abschluss nochmal spannend, wie groß Tokenisierung war. Also aus meiner Sicht, wir haben ja, wie gesagt, GenAI und Tokenisierung versucht zu positionieren als Themen. Und ich fand Tokenisierung eigentlich das größere Thema auf der Veranstaltung als AI. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon verrückt.
Ja, das stimmt. Das Thema geht auf jeden Fall weiter. Ich meine, ich glaube, das Singapore Fintech Festival, wie auch die anderen L1D-Konferenzen, die sind sicherlich ja dadurch auch geprägt, immer wieder über Blockchain-Adoption im traditionellen Finanzmarkt zu sprechen und da eben auch eine Plattform zu schaffen für den Austausch zwischen unterschiedlichen, eigentlich ja konkurrierenden Häusern, aber auch den Zentralbanken, plus natürlich auch Fintechs wie Stablecoin-Provider und andere Crypto-Player. Das Thema ist auf keinen Fall weg. Also so viel kann man sagen. Ja, ich fand, es war noch nie so laut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bisher auf diesen L1D-Konferenzen noch nicht war, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es ist wirklich eine starke, ja, ich weiß nicht, ob man es Renaissance nennen sollte, weil vielleicht war es auch nie weg, aber es wird einfach weiter innoviert, ja. Auch wenn, und das ist, glaube ich, auch fair zu sagen, sich alle einig waren, dass wir jetzt noch nicht unglaublich weit sind und dass noch viele, viele offene Fragen wirklich bestehen, was diese neue Technologie im traditionellen Finanzmarkt bewirken kann und wann dann letzten Endes auch die Märkte wirklich abheben. Ja? Zum Beispiel eben, weil es keine regulierten Sekundärmarktplätze gibt, aber auch, weil technologische Fragen einfach noch offen sind. Ja? Da kommt das Thema Privatsphäre rein, da kommt das Thema Skalierbarkeit rein. Bei Private Permissioned wurde immer wieder auch diskutiert, naja, was ist denn das jetzt für ein Netzwerk? Wird das von der Zentralbank gestellt? Kommt es irgendwie von Banken oder wird es irgendwie gemeinsam bereitgestellt von unterschiedlichen Playern? Das ist natürlich eine Riesenhürde, die genommen werden muss bei Private Permissioned Playern. Ja, was ist denn das überhaupt für ein Netzwerk? Wie sieht da die Governance aus? Ja, diese Fragen, die hast du bei Public Permissionless Blockchains ja eigentlich gar nicht, weil das Netzwerk ist halt einfach da. Ja, und man vertraut eben auf die Dezentralität, gerade wenn es um Ethereum geht. Ja. Und viele, viele offene Fragen, aber dennoch, die Player machen weiter, innovieren, glauben an die Vorteile, glauben an Tokenisierung und das war schon sehr beeindruckend.
Ja. Naja, und mittendrin sitzt dann Sergey Nazarov von Chainlink und grinst. Also das war für mich nochmal so ein Punkt. Chainlink vielleicht zur Erklärung hat mit CCIP so ein Interoperabilitätsprotokoll und ich finde schon beeindruckend, wie so ein Crypto-Player wie der Sergey sich in diese TradFi-Welt reingearbeitet hat. Also wenn man ihn reden hört heute und vor 3 Jahren, das ist wie Tag und Nacht. Er hat komplett die Nomenklatur der Banker übernommen, weiß genau, was ihr hören wollt, Manuel. Geht es natürlich um Interoperabilität mit Swift. Ihr ruft eine Swift-Message auf und wir kaufen euch auf einer Blockchain irgendein Asset. Und wir verbinden hier Private und Private und Private und Public und Public und Public. Ihr braucht nur noch Chainlink. Das ist natürlich jetzt hier die Werbebotschaft, aber war schon beeindruckend. Der ist da, glaube ich, ganz schwer rauszudefinieren aus dieser Welt, weil das war auch klar, ja. Das sind keine isolierten Welten, sondern das spielt alles miteinander zusammen. Es macht total viel Sinn, dass Banken intern, wenn sie ihre Kontostruktur neu denken, da über Tokenized Deposits nachdenken. Es macht total viel Sinn, auch in diesen Public-Welten zu denken. Wenn man globalen Reach haben will und diese Governance-Probleme schnell lösen will, dann machen sicher Public-Permissionless-Lösungen Sinn. Das heißt, da braucht überall diese Brückenbauer. Und es ist schon immer, ne, die alte Regel gilt, verkaufe die Schaufel. Dann wirst du wahrscheinlich erfolgreich sein. Also das hat Chainlink hier, glaube ich, relativ gut inszeniert, um nochmal einen Eindruck zu teilen, der sicher nicht weggeht, ne, aus der ganzen Woche.
Ja, also ich glaube, wir haben versucht, mal einen groben Überblick zu geben, was da so unsere Eindrücke waren. Ich glaube, ich habe sehr häufig beeindruckend gesagt, das will ich auch nochmal unterstreichen, das war wirklich eine beeindruckende Woche. Für mich persönlich ein perfekter Start hier in die Zeit in Singapur, sehr viele Leute kennengelernt, getroffen. Mich hat es extrem gefreut, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und nur empfehlen, falls auch ihr als Hörer euch das mal angucken wollt, das findet jährlich statt. Nächstes Jahr ziemlich zur selben Zeit, denke ich, wieder im November hier in Singapur. Und es ist halt eine andere Veranstaltung. Es passt, finde ich, sehr, sehr gut in unser Motto hier bei dem Podcast Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll rein, dass eben die traditionelle Finanzwelt betrachtet wird, ne? Also es ist keine Retail-Crypto-Veranstaltung. Auch wenn manche Crypto-Player vertreten waren, waren die sicherlich, glaube ich, in der Minderheit hier. Das heißt, es ist wirklich eine Veranstaltung, wo es darum geht, Infrastruktur im regulierten Finanzmarkt zu bauen. Vor allem das Elevandi Insights Forum, was jetzt GFTN oder wie es auch immer heißt, Insights Forum heißt. Bei der Fintech Festival war es eine ganze natürlich viel, viel breiter. Aber auch hier haben auf den Keynotes und den Panels wirklich so die TradFi Adoption der neuen Technologie eine extrem große Rolle gespielt. Dadurch natürlich eine ganz andere Konferenz als diese Token 2049 zum Beispiel, die auch in Singapur stattfindet, wo Alex ja auch mal hier ein Feedback gegeben hatte, was also viel mehr Retail-orientiert war, ne? Also Crypto-Hype, Meme-Coins und so weiter, das hat da überhaupt keine Rolle gespielt, ja? Also wenn euch da die Welt interessiert, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Oder zum Beispiel halt dieses Point Zero Forum. Ja, vielleicht müssen wir da mal irgendwie einen Deal mit dem Podcast ausmachen, dass wir hier ein bisschen Werbung machen und dann Rabatte kriegen oder vielleicht davon auch ein bisschen den Podcast finanzieren können.
Ich kenne da die wichtigen Leute, also wir können da mal mit denen reden, auf jeden Fall, Manu. Ja, super.
Ja. Nee, danke, vielen Dank für deine Eindrücke auch, Stefan. Und hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst? Ansonsten haben wir es, glaube ich, mit einem guten Überblick rübergebracht.
Also wer da hinfährt, das ist sehr spannend. Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Sehr lange Tage, viele Side-Events. Abends kommt man viel zu wenig Schlaf bekommen, Manu. Insofern muss man sich hinterher überlegen, mal 2-3 Tage auszuruhen.
Hast du ja ganz gut gemacht. Ja?
Ja, genau. Und wir sind, glaube ich, immer noch so in der Verarbeitungsphase. Also wir haben es bewusst mal sehr frisch aufgenommen. Ist alles gerade mal eine Woche alt. Ich glaube, in 2-3 Wochen sehen wir es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber wir wollten den lieben Zuhörern hier das nicht vorenthalten, was da durch unsere Köpfe geht.
Ja, also danke für die Zeit, danke für deine Einblicke. Ich hoffe, euch Hörern hat die Folge gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Und vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt: Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.